Wir wollen auf Gottes Wort hören und lesen dazu Psalm 11. Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dieser Tag kommen wird, an dem wir tatsächlich dein Angesicht schauen, an dem wir sehen dürfen, wie du bist. Und wir danken dir, dass wir schon heute dich mit unserem Herzen anschauen dürfen, durch deinen Geist und durch dein Wort dich erkennen dürfen. Und dieser Blick auf dich, der ist für uns so heilsam und so wichtig. Und deshalb kommen wir mit allem, was unser Leben ausmacht, was auf unseren Herzen liegt, breiten es vor dir aus und schauen auf dich. Und wir möchten dich bitten, dass egal wie wir ganz unterschiedlich in diesen Gottesdienst reingegangen sind, dass wir rausgehen mit diesem fröhlichen Zeugnis: Ich traue auf den Herrn. Und Herr Jesus, wir bitten das nicht nur für uns, wir bitten dich das für alle Gemeinden, die sich heute versammeln in deinem Namen, ganz besonders auch in unserem Land. Wir bitten dich, Herr Jesus, steck die Herzen in Brand, schenk offene Türen für dein Evangelium, schenk, dass wir als Gemeinden in dieser dunklen Welt leuchten. Wir bringen dir dein Volk, wir bringen dir die Menschen in der ganzen Region und bitten dich, dass du dich erbarmst, Herr. Und auch für die Gemeinden dort wollen wir beten, dass du durch sie zeigst, dass du tatsächlich der Friedefürst bist und dass bei dir echte Versöhnung möglich ist. Wir bringen dir unsere verfolgten Brüder und Schwestern und beten, dass du in ganz vielen Fällen Wunder der Bewahrung schenkst. Vor allem aber, dass du auch ihre Herzen bewahrst, dass sie ihr Vertrauen nicht wegwerfen, sondern dass du ihr Vertrauen stärkst und zum Zeugnis machst für viele. Und wir danken dir, dass du das tatsächlich alles auf einmal hinkriegst. Diese ganz großen Themen und auch alles Kleine in unserem Leben. Du hast genügend Mittel, du musst nicht priorisieren, nichts ist für dich zu klein. Und deshalb befehlen wir dir unsere Wege, unser Leben, wir befehlen dir alle Not unserer Gemeinde, wir befehlen dir unsere Herzen, wir befehlen dir unsere Kinder an, wir schauen auf dich an diesem Morgen, bitten dich, bevollmächtige Andreas Schäfer, schenk uns offene Herzen. Danke, Herr, dass du gerne gibst. Wir loben deinen Namen. Amen.
Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Mit diesem letzten Vers aus Psalm 11 stehen wir oberhalb des Sees Genezareth. Stellen uns in die große Gruppe der Menschen mit hinein, die ihm zuhören. Den Bergprediger, dessen Worte damals gegolten haben und dessen Worte seit 2000 Jahren gelten. Und dann nimmt er in seiner unnachahmlichen Weise diese Linie aus Psalm 11 auf und sagt in einer der Seligpreisungen, die seit 2000 Jahren gelten: Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Nein, nicht weil wir so ein nettes, kleines, reines Herz haben. Nein. Und das Wort fromm irritiert uns eher in der Übersetzung aus dem Alten Testament. Und wenn David sagt, die Gerechten gehen ihren Weg, dann werden wir auch ganz nervös. Aber sowohl das reine Herz als auch der Fromme, als auch der Gerechte kriegt natürlich aus dem Blickwinkel des Bergpredigers eine völlig neue Bedeutung. Wir haben es ja vorhin so eindrücklich gesungen, dass tatsächlich jetzt hier fromme, gerechte Menschen reinen Herzens unterwegs sind, weil sie den einen kennen, der Bergpredigt gehalten hat und eben nicht nur die Bergpredigt gehalten hat, sondern der sein Leben gelassen hat für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, auf diesem Kosmos. Auch für dich, auch für mich, auch für uns. Tatsächlich. Faszinierend, faszinierend, das zu sehen, das zu wissen, das ist meine Berufung, das ist mein Geschenk, das ist mein Standort, das ist meine Position. Ich gehöre zu denen, von denen hier im Psalm 11 weitergesprungen, vom Bergprediger in Matthäus 5 weitergesprungen bis in unsere Zeit hinein, das gesagt werden kann. Ich bin der Gerade, wie das Wort fromm eigentlich heißt. Ich bin der Gerade. Ich bin der Zadik, der Gerechte, weil er der ist, der mich gerecht gemacht hat, weil er der ist, der mich gerade gemacht hat, weil der ist, der mir ein reines Herz gegeben hat. Jetzt ist gut, jetzt gilt tatsächlich diese ganz besondere Position, diese Setzung, und damit gilt dieses erste wunderschöne Sätzchen, was am anderen steht: Ich traue auf den Herrn. Und wenn ich auf den Herrn traue, dann traue ich auf den, der mir da so das Leben in dieser ganz besonderen Weise geschenkt und gegeben hat. Ich stehe beim Bergprediger oberhalb des Sees Genezareth und sage: Ja, das ist meine Berufung. Ich bin einer von denen, die reinen Herzens sein dürfen durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und ich werde Gott schauen. Ich gehöre zu den Gottvertrauenden, zu den Glaubenden. Aber wie erlebt sich jetzt denn dieser Glaubende? Wie erlebt sich denn der, der jetzt genau das hier sagt und bekennt? Wie erlebt sich denn der, den Jesus selig gepriesen hat in Matthäus 5? Wie erfährt er sich denn in dieser Welt? Und da gehören ja ganz unterschiedliche Facetten dazu, das wissen wir miteinander. Ganz verschiedene Aspekte hat unser Glaube. Man kann die alle, muss die gar nicht alle, auf einmal sagen, geht gar nicht. Aber wir nehmen es einmal die Facette von Psalm 11 auf. Was sagt uns denn Psalm 11, wie sich auch der Glaubende erfahren und erleben kann? Und so nehmen wir diesen Psalm wiederum als ein Stück, ein Modell, ein Stück, ja, das kann ich nachvollziehen, als ein Stück Korrektur, Vorbild, Orientierung. Was sagt uns denn hier der Glaubende? Der Glaubende sagt uns zum einen, dass er ganz pointiert gesetzt ein Glaubensbekenntnis an den Anfang gebracht hat. Ein schlichtes, einfaches, pointiert gesetztes Glaubensbekenntnis. Das ist der erste Gedankengang, den wir heute Morgen hier haben. Denn der Vers 1, das ist schon was Besonderes. Da ist überhaupt nichts gesagt. Da ist überhaupt nichts beschrieben worden. Da ist noch alles offen. Und der Beter sagt erst einmal, dass das schon mal klar ist, dass das schon mal in der Überschrift da ist, dass die Headline schon mal steht, dass die Bestimmung steht, die Setzung, all das, was danach kommt, ist B. Erst einmal A. A heißt, ich traue auf den Herrn. Bekenntnis. Punkt. Ende aus. Fertig. Wunderbar, wie er das an den Anfang gesetzt hat. Eigentlich, ja, haben die Ausleger recht, wenn sie sagen, Psalm 11 ist gar kein Gebet. Das ist kein Gebet. Sondern es ist eher ein Bekenntnis, es ist eine Konfession, zwar sogar ein bisschen verteidigend. Und wenn man jetzt fragt, wer steht denn dem Beter, wer steht denn dem Glaubenden gegenüber, dann entdecken wir interessanterweise gar keine bösen, fertigen, dämonischen, teuflischen Menschen, sondern in Anführungszeichen Freunde. Menschen, die ihm eigentlich sogar nahe sind, Menschen, die sogar gleichgesinnt sind wie er, die stehen da, mit denen muss er sich auseinandersetzen. Die sind sein Dialogpartner, so kann man das sagen. Mit denen geht er hier ins Reden und sagt ihnen erst einmal ganz klar, damit das schon mal klar ist, folgendes Bekenntnis steht: Ich traue auf den Herrn. Mit der Basis gehen wir jetzt erst einmal ins Reden. Und was ist das denn? Was erlebt er denn? Wie hat er denn diesen ganz besonderen Kurs so gesetzt? Was hat ihn denn so bewegt? Was hat er denn erlebt? Und jetzt merken wir, der Glaubende, der hier uns entgegenkommt, David in dieser Person vom Psalm 11, der hat eine Menge Gegenwind erlebt. Und nicht nur ein Säuseln, nicht nur mal so eine klein bisschen Schwierigkeit, sondern ganz offensichtlich erlebt er seine Setzung als Glaubenden auf der einen Seite und relativ stark hier beschrieben, polar auf der anderen Seite andere Kräfte. Er erlebt sich auf der einen Seite, seine Begrifflichkeit haben wir schon beschrieben, er ist der Fromme, der Gerechte, das ist seine Sprache, siehe den Bergprediger. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine doppelte Beschreibung. Wir haben nämlich den Gottlosen, sagt vielleicht Ihre Übersetzung, oder den Bösen, kann man auch übersetzen, kommt da ein dreimal vor, und den Gewaltliebenden, das sind die Beschreibungen für die andere Seite. Sehr polar stehen hier zwei große Gruppen einander gegenüber. David, der Gerechte und der Fromme, und auf der anderen Seite Gottlose und Gewaltliebende. Mit aller Wucht steht diese andere Welt da, die ist einfach da, die ist einfach da. Ich will die ja gar nicht haben, ich bin ja gar nicht scharf drauf. Aber in meiner Lebenswirklichkeit ist diese Welt da, ganz unterschiedlich in allen Facetten. Wir kommen gleich noch drauf, aber erst einmal nimmt uns der Glaubende, nimmt uns David hinein in die Wahrnehmung zu begreifen, ich bin in einem Terrain, wo ich eigentlich von meiner Ansetzung her, von dem, was Gott mir gegeben hat, wo ich eigentlich nicht sein will. Da möchte ich gar nicht sein. Ich will das gar nicht erleben, was hier im Psalm 11 steht. Bin ich gar nicht scharf drauf. Ich bin doch der Gerechte, ich bin doch der Fromme, ich bin doch der, der mit Gott leben will. Siehe die Seligpreisung Matthäus 5. Sehe ja meinem normalen Leben. Huch, ich bin ja gar nicht in dem gleichen Raum unterwegs. Wenn ich so meine Tage, meine Wochen, meine Monate und Jahre lebe, erlebe ich eine geistige Dimension, die an vielen Stellen dem konträr läuft, was so normalerweise zu meinem geistlichen Leben dazugehört. Und die Beschreibung dafür ist ja nicht sehr gerade, sehr zimperlich. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, finden wir das gut, dass das mal ein bisschen deutlich gesagt wird. Und die anderen uns sagen, oh, das ist mir ein bisschen arg deutlich, wie das hier gesagt wird. Aber wie auch immer, wir nehmen diese Worte Gottes an und hören, dass hier von Pfeil und Bogen die Rede ist. Man kann es auf den Jäger beziehen, man kann es auf einen Krieger, auf einen Soldaten beziehen. Schon das ist jetzt nicht so friedensliebend. Dann kommt die Nacht noch mit dazu, die wird als Verstärker. Und wir haben hier noch eine besondere Begrifflichkeit, die so nur hier vorkommt. Es ist nämlich die Rede davon, dass diese Feinde die Grundfesten umreißen. Das Wort, was da steht, meint eine Dekonstruktion der Fundamentalstrukturen. Wow, das ist sehr modern, was hier im Psalm 11 steht. Hochinteressant. Eine Dekonstruktion der Fundamentalstrukturen. Da wird das, was Himmel und Erde zusammenhält, das, was grundsätzlich gegeben ist, wird kaputt gemacht, aktiv kaputt gemacht. Das werden wir tun, sagen diese Kräfte. Und dann steht der Glaubende da und sagt, was soll dann doch der Gerechte tun? Angesichts von diesen Kriegern, diesen Jägern in der Nacht, die eine Dekonstruktion der Fundamentalsysteme anstreben. In diese Lebensbedrängnis aller Art steht nun der Glaubende mittendrin. Brauchen Sie Übertragungen? Brauchen Sie Übertragungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Für manche von uns ist das glasklar, die sehen ihren Alltag. Andi, brauchen das nur eine ganz kleine Hilfe. Vielleicht gehen wir in die Mitte rein und machen uns bewusst, dass das nicht in allen Facetten, was der Psalm 11 sagt, ohne dass man das jetzt dramatisieren muss, genau das passiert. Ja, aber natürlich, es wird uns schon sehr deutlich gemacht, den Glaubenden, dass man auf uns eigentlich verzichten kann. Eigentlich noch besser, es wäre gut, wenn wir gar nicht da wären. Denn wir sind ein störendes Produkt in der Gesamtentwicklung. Und man kriegt das schon irgendwie noch hin, dass das, was zu unserem Leben dazugehört, was zu unserem, ich traue auf den Herrn, eben dazugehört, dass das nun tatsächlich in einen Fleischwolf hineingedreht wird, dass am Ende was anderes bei rauskommt. Ich will dich nicht mit deiner Ethik, ist die Botschaft. Ich will dich nicht mit deinem Glauben. Ich will dich gar nicht mit deinem Gott. Ich brauche dich nicht mit deiner Israel-Liebe. Ich brauche dich nicht mit deiner Fürsorge für das Lebensrecht des Ungeborenen. Ich will dich gar nicht haben für Anfang und Ende der Welt. Ich brauche gar keine Wegweisung für Ethik. Ich will das gar nicht. Ich will das nicht. Ich will dich nicht mit deiner Weise. Und ich kann deine Weise so beschreiben und dein Fundament so dekonstruieren, dass das, was eigentlich positiv ist, am Ende negativ dasteht. Nämlich diffamierend, diskriminierend, verachtend, ausgrenzend. Ich schaff das. Glaub mir, du Glaubender. Ich krieg das schon hin. Ich bin recht stark, sehr wirkungsvoll. Ich habe die entsprechenden verbalen, militärischen Mittel. Ich kann das Tag und Nacht machen und es wird eine Dekonstruktion der Fundamentalstrukturen stattfinden. Ich schaff das. Und dann kommen noch die Freunde dazu. Und jetzt kommen noch Freunde dazu. Freunde in Anführungszeichen. Wohlmeinende Stimmen. Sie können diese wohlmeinende Stimmen tatsächlich als echte Stimmen sich denken. Nette Menschen, die mit mir d'accord sind, die mit mir auf dem Weg des Glaubens sogar sind oder und auch Stimmen in ihrem Inneren, wie auch immer, die sagen, ja gut, angesichts dessen, zieh dich zurück. Du siehst das doch, das bringt nichts, das hat keinen Zweck. Mach dich unansichtbar, mach dich unangreifbar. Bitte, sei klug, sei weise. Gemeinde kann so nicht einfach weiterleben. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht provozieren. Wir müssen uns ein bisschen klug verhalten, opportunistisch, zweckmäßig, nützlich. Man muss schon ein bisschen nachdenken. Das will Gott gar nicht, was du da machst. Flieh. Um Gottes Willen, hau ab. Zieh dich zurück. Geh raus aus dem Kessel. In den Bergen ist friedlicher. Da kannst du als Glaubender dich noch am Überleben halten. Aber im Namen Gottes, flieh. Hören Sie diese Stimme manchmal? Hör doch auf, in deiner kleinkarierten Kirchengemeinde mit deinem ungläubigen Pfarrer dich weiter zu bemühen. Bringt doch nichts. Flieh. Hör doch endlich auf, mit deinen mühsamen Versuchen, Evangelium zu weiterbringen in eine dunkle Welt. Flieh. Lass doch dein christliches Kindergartenprojekt, lass doch bitte bleiben. Du siehst doch, keiner mag das. Eckt nur an, flieh. Sei doch ein bisschen klüger bei deinem Arbeitgeber. Du merkst, das kommt nicht so gut rüber, was deine Karriereentwürfe angeht, wenn du so deutlich das christliche Fähnchen schwingst. Flieh. Hör doch auf, wenn du jeden Tag dich gegen den medialen Terror mit deiner Seele, deinem Geist entgegenstemmst. Flieh. Hören Sie das denn nicht? Und jetzt. Und jetzt begreifen wir, was dieser Mann tut. Jetzt begreifen wir diesen ersten Satz. Das ist ja der Wahnsinn. Im ersten Satz sagt er genau das Gegenteil. Im ersten Satz sagt er, ich traue auf den Herrn. Einer der englischen Ausleger hat so gesagt, this is the answer of faith to the advice of fear. Das ist die Antwort des Glaubens auf den Ratschlag der Angst. Das ist die Antwort des Glaubens auf den Ratschlag der Angst. Die Angst sagt, Flieh. Und der Glaube sagt, ich traue auf den Herrn. Das ist mein apologetisches Bekenntnis, dass ich nicht nur sagen muss zu irgendwelchen Menschen, dass ich sogar innerhalb derer sagen muss, die mit mir auf dem Weg sind. Das heißt, er stimmt sich in einer wunderschönen, klaren Weise mit diesem kleinen Satz gegen den Ratschlag der Angst. Und setzt dagegen die Antwort des Glaubens. Was für ein pointierter, wichtiger, wunderschöner, unaufgeregter, heiliger Satz, der da am Anfang steht. Ich traue auf den Herrn. Bam. Gut. Nun sagen Sie natürlich mit mir, schön, dass er so sagen kann. Schon nett. Ja. Und nicht jeder von uns hat so ein bisschen dieses markige Element in sich. Manch einer von sich sagt, ja, natürlich, aber ich bin jetzt nicht dieser Brechertyp. Ich bin nicht der sagt, hallo, wo ist die Betonwand, damit ich dagegen durchgehen kann. Ich bin das nicht. Ich habe nicht diese Power. Und wir fragen uns natürlich, woher hat er denn diese Power? Woher kommt denn dieser Satz? Ja gut, es darf, jetzt sagen wir, das ist ein ganz anderer Kaliber, ganz andere Liga, als wir Weicheier. Und wir hören viel eher dieses Flieh-Gesäusel, als dieses Steh hin, ich traue auf den Herrn. Woher hat der Mann diese Power? Woher hat er sie? Und jetzt merken wir, es ist nicht nur einfach ein Stück, ich habe mich motiviert, ich habe mich hier aufgebaut, ich stehe hin, ich habe was Maskulines da in mir, ich lasse mich einfach den Platz da räumen, sondern er hat was ganz anderes. Was ganz, ganz anderes hat er erkannt und begriffen, nämlich er hat das Zweite, nämlich er hat eine Glaubensrealität. Und diese Glaubensrealität, die dieser Mann hat, die wird uns insbesondere dann im Vers 4 in einer traumhaft schönen Weise beschrieben. Dass er nicht flieht, sondern hinsteht, dass er nicht Flucht, sondern Zuflucht sucht, dass er den Platz nicht einfach abgibt, sondern weiß, dass Gott sich behauptet, dass er in sich die Stimme hört aus dem Propheten Jesaja, diese Stelle aus Kapitel 28, 16, wer glaubt, der flieht nicht, oder wie es auch noch übersetzbar ist, wer glaubt, der muss nicht ängstlich eilen, woher kommt das denn, woher hast du das denn her? Und jetzt merken wir, dass in der Mitte dieses Psalms, eine ganz starke Glaubensrealität steht. Und von dieser Glaubensrealität gespeist, und nur von dieser Glaubensrealität gespeist, kann dieser Mann den allerersten Satz im Psalm 11 sagen. Er sagt ihn nicht, weil er von sich aus denkt, das stemmen wir schon. Er sagt ihn nicht, weil er sagt, das muss man halt sagen. Er sagt ihn auch nicht, weil er meint, das ist schon richtig so. Er sagt ihn deshalb, weil Gott ihm diesen Satz gibt. Wodurch? Was für ein Gott hat er denn? Wer ist denn dieser Gott, der diese Glaubensrealität in ihm darstellt? Er nennt sie so, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen, wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glut, Wind ihnen zum Lohn geben, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte, das hat dieser Mann gesagt. Und wenn man diese Mitte sich anschaut, dann entdeckt man natürlich, dass er ihr in einer ganz starken Weise Gott, Jahwe, den Herrn, den ewigen Allmächtigen, in die Mitte stellt. Und dass er zwei Ortsbeschreibungen hat. Zum einen beschreibt er ihn als in seinem heiligen Tempel, zum anderen als im Himmelsthron. Manche sehen das als eine Doppelbeschreibung für den gleichen Raum. Manche sehen es ganz bewusst als eine Beschreibung für Himmelsthron und Tempel Erde. Wie auch immer, er ist die allumfassende Autorität. Und jetzt gibt es eben Fakten, die zu sehen sind, Realitäten, die wahrzunehmen sind, Setzungen, die es zu erkennen gibt. Und das allererste, was wir nun hier bei unserem David entdecken, ist, dass für ihn der lebendige Gott einfach unglaublich groß ist. Das ist unglaublich groß. Das ist einfach eine andere Dimension. Sehen Sie, die Verse in Kapitel 11, Vers 1 und 2, die sind ja immer noch real. Das ist alles noch da und die Feinde sind da und ihr erfolgreiches Arbeiten ist da. Ist alles da, ist alles da. Wird nicht weggewischt. Aber, angesichts dessen, mit dem wir es zu tun haben, brauchen wir jetzt diesen geistlichen Perspektivwechsel. Und den nimmt hier David vor und sagt, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Und mit diesem Satz ist schon einmal das Entscheidende gesagt. Ende. An diesen Gott kommt einfach keiner ran. Das ist eine Autorität, eine Größe, die außerhalb aller Systeme steht, die in irgendeiner Art und Weise in diesem Leben uns das Leben schwer machen. Das ist überhaupt kein Fragezeichen für einen David. Mit dem kann man überhaupt nicht rechnen, dass in irgendeiner Art und Weise es ein Problem um Gott gäbe. Selbst wenn es eine Dekonstruktion der Fundamentalstrukturen gibt, selbst wenn Gottlosigkeit auf dem Siegesvormarsch ist, selbst wenn das Tag und Nacht mir das Leben schwer macht, ficht das den lebendigen Gott in seinem Gottsein überhaupt nicht an. Sie kennen doch diesen Psalm 2. Das ist das, was ist denn im Psalm 2? Da gibt es eine Zusammenrottung, wunderbar beschrieben, eine Zusammenrottung aller möglichen Kräfte, die in irgendeiner Art und Weise in ihrem gegen Gott gerichtet sein, die auf den Weg machen. Das können Sie heute alles so ziemlich reinbauen, was Sie wollen. Und da gibt es einen richtig großen Kreis derer, die sagen, jetzt wollen wir uns gegen diesen einen Gott stemmen. Und in diesem Augenblick gibt es oben im Himmel komplette Panik. Komplette Panik, alle werden nervös. Man will sich gegen Gott zusammenfassen, agieren. Geht doch gar nicht, geht doch nicht. Auf gar keinen Fall, wir müssen was dagegen tun. Nein, die Antwort, Sie kennen sie. Sie kennen sie doch. Bitte, Sie müssen das in Ihren Kopf und Ihr Herz hineinnehmen. Und der im Himmel lacht ihrer. Ach du meine Güte, was machen Sie jetzt wieder? Ficht ihn das an! Berührt ihn das? Macht ihn das Angst? Hat den Eindruck, jetzt kommen die aber gefährlich nahe. Verstehen Sie, was für ein eigenartiges Denken wir manchmal da bei uns haben? Das, was uns hier im Psalm 11 so gut tut, ist, dass der Psalmist, dass der David uns rausholt aus dieser bescheuerten Maulwurfperspektive, die ist so krankmachend. und es hineinnimmt in diese Adlerperspektive. Und wenn der aus dem Maulwurf jeder Grashalm ein mittleres tragisches Ereignis wird, dann sieht aus der Adlerperspektive das ganze Ereignis ganz anders aus. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Bumm. Steht einfach da. Steht einfach da. Diese unglaubliche Größe Gottes. Ah, jetzt begreifen wir. Verstehen Sie, lassen wir begreifen, dass selbst unsere Anbetung, selbst unser Lobpreis, wo wir meinen, wir würden Gott jetzt ganz schön einen Dienst tun, wenn wir da dreimal Danke sagen und ihn ehren, hat letztendlich eine therapeutische Wirkung. Was meinen Sie, warum die vor uns geglaubt haben, Gott so angeredet haben, wie sie ihn angeredet haben? Die haben ihn, bitte nicht falsch verstehen, bitte nicht falsch verstehen. Die haben ihn eben nicht nur angeredet, lieber Papa. So als der großen Gebet in großer Regelmäßigkeit von Glaubenden seit Jahrtausenden durchgeführt werden ist. Ich bete dich an. Den Gott, welchen Gott? Der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Merken Sie im Augenblick, wie die Dimensionen sich verschieben? Merken Sie das? Das ist doch nicht beliebig. Das tut doch Ihrer Seele gut. Zu wissen, mein Gott, wenn ich in deine Gegenwart trete, dann spreche ich mit nicht irgendeiner Nummer. Auch nicht nur mit meinem lieben Papa. Sondern ich spreche mit dieser unangefochtenen, letzten, gültigen Autorität des Universums. Die in gar keiner Weise von irgendetwas auch nur ansatzweise in Frage gestellt werden könnte. Wow! Deswegen kann er den Satz sagen, ich traue auf dich, Herr. Doch nicht, weil er so ein starker Kerl war, sondern weil er diese Glaubensrealität hatte. Und jetzt gleich, Sie wissen es und Sie können sagen, wow, es ist Wiederholung. Ja, natürlich ist das Wiederholung. Woher weiß er denn davon? Woher weiß er das denn? Woher weiß das dieser David aus Psalm 11? Und das merken wir. Ja, natürlich, unsere Glaubensrealitäten basieren alle und ausnahmslos auf der Heiligen Schrift. Daher wissen wir es. Die Quelle des ersten Satzes ist die Glaubensrealität wahrnehmen, die der lebendige Gott uns durch seine Offenbarung gibt. Wenn ich natürlich in meinem Offenbarungsinhalt immer weiter mich das zusammenquetschen lasse und den quasi versprengt nur noch habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn über meinem Leben nicht mehr dieses Bekenntnis steht, ich traue auf den Herrn. Deswegen brauchen wir das. Wir brauchen das, ganz klar, das für uns zu hören. Diese Größe unseres Gottes. Erinnern Sie sich an diese Szene in Markus 4? In Markus 4 sind diese Jünger in der Erfahrung mit Jesus in diesem Boot und Sie wissen, Sie kennen diese Szene. Das ist ja wie eine der Grundgeschichten, die Jesus Leute bewegt. Der Sturm kommt, das Motiv für Herausforderungen, für Schwierigkeiten, für alle Nöte und dann zweite Passage, das Kissen, wo der Jesus schläft, große Krise, Herr Jesus, ich kann so schlafen, ich habe Probleme. Und dann steht er ja auf, er steht auf, er steht auf, er steht auf. Und dann sagt er, holt die Rettungsboote, wir gehen. Flieh. Nein, sagt er nicht. Ein Wort. Und diese Elementarkräfte, die keiner steuern kann, fallen in sich zusammen. Was ist die Antwort? Die Antwort der Jünger im Boot. Wer ist das? Kluge Frage. Wer ist das? Dem Meer und Wind gehorsam sind. Oder anders gesagt, mein Gott, ich habe zu klein gedacht von dir. Mein Gott, meine kleine Jesus-Vorstellung war ein bisschen die Miniaturausgabe. Mein Gott, das muss ich jetzt auch nochmal korrigieren. So geht das nicht. Mein Gott, wer bist du? Sie und ich, wir glauben an den Gott. Der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Dem das All dient. Und dem sich nichts, gar nichts bewegt. Alles untersteht ihm. Dem einen, dem Allmächtigen, den wir anbeten. Dem wir unser Dreifach heilig, heilig, heilig zusingen. Und ja, und gleichzeitig sagen dürfen. Aber Abba, der, aber lieber Vater. Aber es ist auch der, der hier dasteht, als der im Himmel thront. Schwestern und Brüder, er thront im Himmel. Und das andere? Nun können wir sagen, ja gut, der thront im Himmel. Nein, zweiter Teil von diesem Mittelstück. Zweiter Teil der Gottesrealität. Gott hat einen ganz bestimmten Charakter. Einen ganz bestimmten Charakter. Und der Charakter Gottes, der hier wahrgenommen wird, beschreibt sich einmal, er selbst trägt in sich absolute Gerechtigkeit. Absolute Gerechtigkeit. Und er nimmt jedes seiner Menschenkinder wahr. Wow. Ich weiß, was für eine Übersetzung Sie haben. Es gibt eine schöne sprachliche Vertiefung, dass es hier tatsächlich heißt, seine Augen sehen herab und dann heißt es im Luther, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Das Wort, was da im Hebräischen steht, meint, wenn aufgrund der Konzentration ihrer Augen, ich versuch's mal, ja, wenn aufgrund der Konzentration ihrer Augen die Wimpern näher zusammenkommen. Also es ist ein ganz genaues Hingucken. Ein ganz genaues Hingucken. Nicht nur, oh, alles okay. Ein ganz genaues Prüfen. Schau ganz genau hin. Gott sieht ganz genau hin. Schwestern, was für ein Charakter. Er ist nicht der ferne Gott, er sagt, lasst unten mal die auf ihrem blöden Globus ihre Runden drehen, wie sie wollen, irgendwann schalte ich ihn sowieso ab. Nein, er ist der Gott, der jedes einzelne seiner Menschenkinder, jedes einzelne, lass mich mal ganz kurz durch den Kopf gehen, wer da gerade alles heute im Blick Gottes ist. Nicht nur Sie und ich, gucken Sie mal die ganz Großen an, die alle im Blick Gottes sind, alle sind sie im Blick Gottes. Was für ein Charakter. Er hatte im Blick, das ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, was auf diesem Planeten abgeht. Dahinter steht dieses Gottsein, der den Menschen geschaffen hat und der im Letzten, denken Sie an das, was er in Christus getan hat, diesen Menschen liebt. Jedes seiner Menschenkinder sieht er. Und er sieht, wo ein Ja drüber steht und er sieht, wo ein Nein drüber steht. Sieht das? Es gehört zum Charakter Gottes. Der Charakter Gottes ist nicht beliebig. Der Charakter Gottes grenzt dramatisch aus. Und dann lebt man sein Leben außerhalb des Charaktereigenschaften Gottes. Das geht nicht. Und am Nein Gottes. Menschen, Welten, Systeme, die unter dem Nein Gottes leben. Er wird das nie ändern. Er wird das nie ändern. Es gibt keine Anpassung. Er ist der ewig Gleiche. Und wir können unten unsere Kreise drehen und Abstimmungen durchführen und leben. Und er sagt Nein zu einem Leben, was seinem Charakter, der absolut steht, wow, widerspricht. Gottes Nein. Gottes wunderbares, klares, heiliges, göttliches, traumhaftes Nein. Was bin ich froh, dass Gott so klar Nein sagt. Dass er nicht sagt, du Grau ist jetzt das neue Weiß. Dass das egal ist, was hier läuft. Dass er in die Täter- und Opferwelt sein Nein hineinspricht. Wow, man muss das doch wissen. Sonst könnte man doch verrückt werden. Das ist die zweite Quelle für diesen Gott. Gott deiner Größe. Gott in seinem Charakter und tatsächlich, Gott steht ja deutlich drin in seinem Gerichtshandeln. Mit großer Klarheit sieht hier David, das ganze Ding läuft nicht endlos. Nein, das läuft nicht endlos. Das läuft in der einzelnen Biografie nicht endlos. Das läuft auch in einer Zeitepoche nicht endlos. Das läuft für eine ganze Weltgeschichte nicht endlos. Gericht ist angesetzt. Hebräerbrief. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu leben, dann zu sterben und danach das Gericht. Offenbar werden vor diesem einen Gott, raus aus dem ganzen Geschmuse, raus aus dem ganzen innerweltlichen, eigen zusammengekochten System, plötzlich Klarheit, ich stehe vor dem einen, vor dem Unwandelbaren, vor dem Maßstab, vor dem Sein, vor Gott selbst. Und deswegen kommen hier starke Begriffe. Hier kommt Gericht im Sinn von einem Regen von Fallstricken, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Hier wird einem Tag gesprochen, der Anklänge an Sodom und Gomorra hat. Hier wird von einem Becher des Gerichtes gesprochen, von einer Erfüllung mit Wüstensand. Es werden klare Gerichtstexte hier geredet. Das können Sie sowohl individuell, endzeitlich, wie auch immer auslegen. Sie merken, zu den klaren Realitäten Gottes gehört das Gericht. Und wenn Sie diese drei Wirklichkeitswelten vor sich sehen, in der Wahrnehmung von David, dann verstehen Sie seinen Satz. Verstehen Sie jetzt seinen Satz? Ich traue auf den Herrn. Seine Größe, sein Charakter, seine Gerichtssetzung sind eindeutig da. Daraus speist sich sein tägliches Leben, sein tägliches Stehenbleiben, sein Widerstand leisten gegen diese Stimme, die ihn und mir einflüstert, flieh, zieh dich zurück, pack ein, hör auf, lass gut sein, flieh. Nein, nein, nein. Ich habe den einen Gott mit unübertroffener Größe, ich habe den einen Gott, mit der Eindeutigkeit des Charakters, zu dem ich gehöre. Ich habe den einen Gott mit seinem Gerichtshandel. Ich habe den einen Gott. Ich traue auf den Herrn. Gut, David. So weit, so gut. Ich habe verstanden. Und deswegen hast du diese Antwort des Glaubens auf den Ratschlag der Angst. Aber jetzt bleibt es alles dabei. Nein, nein, es bleibt nicht dabei. Letzter Vers. Ach ja, richtig, da heißt es ja, und die Frommen werden schauen sein Angesicht. Jetzt kommt dieses wunderschöne Thema von der Gottesschau der Glaubenden. Ja, lassen Sie es gleich kurz machen, damit wir das nicht vergessen. Ja. Natürlich sind diese Worte von wir werden Gott schauen Texte der sogenannten endgültigen definitiven Lösung. Klar. Logo. Jetzt Bibelverse. Ich muss eine Auswahl treffen. Die schönsten. Also meine Auswahl. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Hiob 19. Wow. Dann ist alles erledigt, oder? Ja, natürlich. Oder denken Sie Psalm 17. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Ich mache hier die Augen zu und mache sie dort in seiner Gegenwart auf. Und habe Jesaja 33. Ich werde den König sehen in seiner Schönheit. Denken Sie neutestamentlich. Natürlich, das ist genau das Gleiche. 1. Johannesbrief. Sie erinnern sich doch. Und wenn nicht, dann haben Sie es jetzt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3,2. Offenbarung 22, letztes Blatt der Bibel. Letztes Blatt der Bibel. Beschreibung göttlichen Daseins von ihm und mir. Seine Knechte und Mägde werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Gut, ja, das reicht. Das reicht. Das ist die definitive Lösung. Und das stimmt und das gilt. Und vergessen Sie es nicht. Aber, verstehen Sie, zu Recht haben die Ausleger gefragt, wie versteht denn der David das Thema der Gottesschau? Versteht er es nur jenseitig? Nein. Versteht er es nur diesseitig? Nein. Versteht es sowohl jenseitig als auch diesseitig? Ja. Tatsächlich. Nein, ich kann das nicht einklagen. Nein, das kann ich nicht einklagen. Ich habe da kein Bestellformular. Ich will dich mal wieder sehen. Aber der Gedankengang, dass Gott Glaubenserfahrungen gibt, also wo ich etwas schauen kann, ich gehe auf das Schauen erst zu. Aber dass Gott Erfahrung gibt, wo ich heute schon anbruchartig in meinem Leben was schauen kann, ja. Nochmal für alle, die Sorgen und Angst haben. Nicht die Anzahl der Gottesschauungen machen sich, die Intensitäten und sonst irgendwas. Nicht der bestellte Vorgang, überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite klar zu kriegen, es ist nicht nur ein jenseitiger Vorgang. Es ist auch ein diesseitiger Vorgang. Tatsächlich. Die Frommen werden Gottes Angesicht schauen. Schon jetzt, immer wieder. So David. Gestern war die große Vorbereitung für die nächste Jugendkonferenz, die hier stattfindet am Jahreswechsel. Und letzte Woche haben Tobi und ich ein bisschen darüber gesprochen. Es geht um David, es geht um David. Und ich war ja schon im Modus für meinen Gottesdienst und dann meine Multitasking-Fähigkeit sind begrenzt. Aber natürlich lief die ganze Zeit während dem JK-Gespräch mein Psalm 11 schon im Hintergrund mit. Der lief mit, der lief mit. Der hat recht. Der David hat an vielen Stellen Gott schauen dürfen. Natürlich. Wollen Sie ein paar Beispiele? Ich denke, diese bescheuerte Höhle, die ist ja jetzt so glorifiziert, aber sie ist eigentlich furchtbar. Mann, ist sie furchtbar. Vorne sitzt dein Erzfeind drin und du hängst da in diesem Ding fest, bist in der Falle, du bist in der Falle. Du bist drin. Was willst du denn machen? Und dann geht er einfach wieder raus. Und ein David steht da und sagt, das ist der Wahnsinn. Mein Gott, wie du Böses hier umgedreht hast. Ohne dass ich auch nur etwas tun konnte oder musste. Und er steht da und lässt uns in Psalmen an seiner Höhlenerfahrung teilnehmen. Haben Sie das nicht schon mal erlebt? Wo sie genau wussten, das ist jetzt total verfahren, das ist vollkommen hoffnungslos. Ich habe keine Handhabe. Mein Gott ist einfach nur böse, nur doof, nur furchtbar. Und dann schafft Gott, trotz ihnen, neben ihnen, ohne sie, Lösungen, wo sie dann am Ende eines Tages nur dastehen und sagen, danke. Danke für die Wahrnehmung deiner Wirklichkeit in meiner bescheuerten Rahmenbedingungen. Oder denken Sie an diese bescheuerte Erfahrung eines David mit Nabal. Da kam dieses personifizierte Böse in dieser Gestalt des Nabals auf ihn zu und hat das Herz des David so dermaßen versifft, so dermaßen runtergezogen. Man spürt, jetzt ist der Mann im Sumpf des Bösen, das man ihm da angetan hat, tatsächlich gelandet. Und jetzt reagiert er auch böse. Da ist nichts mehr, ich traue auf den Herrn. Nee, da ist gar nichts mehr. Der Satz, mit dem David losgezogen ist, ist, wenn heute Abend noch einer von Nabals Leuten übrig ist, dann habe ich versagt. Das ist nicht, ich traue auf den Herrn. Und dann schafft das Gott durch eine Frau. Wie kann man dem David eine Frau entgegen? Da schiebt er doch alles weg. Er schafft es durch eine einzige Frau, das böse Gift im Herzen des David zu wandeln. Wahnsinn. Wahnsinn. Und am Ende des Tages, in dieser Nacht, steht der David da und sagt, was wäre heute Nacht passiert? Was hätte ich heute Nacht für eine Sünde auf mein Leben geladen. Wie viele Menschen hätte ich ums Leben gebracht? Und du, mein Gott, hast aus diesem Bösen, das in mir war, tatsächlich es geschafft. Du hast eine Wende hingekriegt. Ich durfte dich schauen. Doch eine Szene, höre ich auf. Am Ende von 1. Samuel, kurz bevor dann tatsächlich der Saul endgültig Feierabend ist, erfährt der David ja ein furchtbares Leid. Er kommt von seinem blöden Philistererlebnis nach Hause und die Amalekiter sind eingefallen in Ziklag und alles ist kaputt. Aber das bisschen Immobilie ist ja sowas von Schrott egal. Die Menschen sind weg. Panik, pure Panik über diesen dämonischen Akt erfasst diesen so gestandenen Mann. Kaum handlungsfähig vor Schmerz. Schafft Gott mit ihm, dass aus diesem Bösen furchtbares Gutes wird und er die ganze Truppe zurückholen darf. Die Frommen werden Gott schauen. Ja, Gott macht das immer wieder. Gott macht das immer wieder. Und so dürfen Sie auch in dieser Woche tatsächlich damit rechnen. Sie dürfen damit rechnen. Dieser Gott ist vollkommen autark, in jedem Moment alles zu tun. An Mitteln, haben Sie gesungen, an Mitteln fehlt dir es nicht. In das Tun und Walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Und du dastehst und sagst, ich durfte Gott schauen. In meinem kleinen, viereckigen Leben. Ich durfte Gott schauen. Man wusste ja bei denen, die Gattungen lieben. Man wusste gar nicht, wo man diesen Psalm 11 einsortieren soll. Also es fehlte die richtige Schublade. Und immer wenn Deutsche keine Schublade haben, dann kommt diese Resteschublade. Also da kommt alles rein, was nicht irgendwo reinpasst. Und das ist interessanterweise, heißt diese Schublade Vertrauenspsalm. Da passt alles rein, da passt wirklich alles rein. Alles, was nicht direkt Klage, nicht direkt Lob, nicht direkt Königspsalm, nicht direkt sonst was ist, ist Vertrauen. Die Schublade quillt schon fast über. Und man kann diesen Begriff doof finden, aber man kann sagen, letztendlich ist das das Kerngeheimnis unserer Existenz. Natürlich, Vertrauen. Ich traue auf den Herrn. Ich traue auf den Herrn. Aber nicht, weil ich so ein cooler Typ bin. Ich traue auf den Herrn, weil ich diese Gottesrealität sehe. Wie er in seinem Wort diese Realitäten vor mir, vor meinem geistigen Auge, vor meiner Seele, mein Menschsein aufbaut. Und deswegen nicht mutlos, nicht machtlos, nicht mittellos. Ich höre mit ihnen nicht auf die Stimme, flehe. Ich höre nicht mit ihnen auf die Stimme, flehe. Ich höre auf die Stimme, die sagt, ich bete dich an, den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht ist, mit dir, diesem Gott, erlebe ich den Montag und den Dienstag und den Mittwoch. Und dann gucken wir mal, was über meinem Glaubensbekenntnis, ich traue auf den Herrn, über meiner Glaubensrealität, das ist der eine Gott, auch an Glaubenserfahrungen gnädigerweise sichtbar wird, jetzt. Und letztendlich dann, wenn mein Auge ihn sehen wird. Ich traue auf den Herrn. Wir beten. Jesus Christus, du geliebter Bergprediger, der uns diesen Satz aus Psalm 11 in unser Glaubensleben hineingesprochen hat. Wir danken dir, dass du uns zu den Gerechten, den Frommen, zu denen, die reinen Herzen sind, gemacht hast, durch dein Blut und deine Gerechtigkeit, die geschenkt ist durch das Kreuz von Golgatha. Und jetzt hast du uns Glauben geschenkt. Und jetzt dürfen wir in der Realität des Glaubens unterwegs sein. Und dürfen erkennen, wie groß, wie unfassbar groß, wie rein und wie gerecht du, der Allmächtige, bist. Und wir beten dich an. Wir stellen dich in die Mitte. Wir haben dich im Blick. Und danken dir für die Offenbarung deines Wortes, die unseren inneren geistlichen Menschen stärkt und ausrichtet. Nicht ohne diesen Gott gehen wir in die vor uns liegende Woche. Und du kennst diese Stimme, die immer wieder auftaucht, diese bescheuerte Stimme, diese Fliehstimme. Herr, bitte gib uns diesen kleinen, von dir gefüllten Satz des Vertrauens. Schaff du den Rückenwind unseres Bekenntnisses. Ich traue auf dich, Herr. Und ja, wir dürfen dich bitten. Wir dürfen dich bitten. Nicht nur um die große, letzte, definitive Gottesschau. Doch, das auch. Aber vielmehr um diese kleine Gottesschau. Heute und morgen und übermorgen. Lass uns dein Angesicht schauen, lass uns deine Taten sehen, lass uns erleben, wie du mitten in dieser herausfordernden Zeit deine Leute beschenkst, weil du nicht machtlos, nicht mittellos bist und wir nicht mutlos unseren Weg gehen müssen, sondern sagen dürfen, lebendiger, ewiger, heiliger Gott, in Jesus, wir vertrauen dir. Gelobt seist du. Amen.